So richtig geglückt ist der Stapellauf vom schwarz-gelben Traumschiff nicht, oder?
Ach, Maschinenraum halb unter Wasser, würde ich sagen, nicht? Und die Leichtmatrosen haben noch bei der Jungfernfahrt im Merseberger Trockendock randaliert, nicht wahr? Hier, ich habe den Koalitionsvertrag Satz für Satz, Seite für Seite durchgearbeitet. Ist ja viel Interessantes dabei.
Ja, schön, nein, danke. Mir reicht schon die Präambel. Mut zur Zukunft.
Ja, aber dann kommt schon auf Seite 12 alles unter Finanzierungsvorbehalt. Nicht interessant. Wollen Sie es mal einsehen?
Nein, danke. Mir langt schon, wie Sie Ihre Wahlversprechen jetzt umsetzen. Es gilt das gebrochene Wort. Hier, bitte die Chefin persönlich.
Kann sie mich darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt?
Was? Da kann man sich nicht drauf verlassen, hat sie gesagt.
Man kann sich nicht drauf verlassen.
Aha. Ich meine,
immer der gleiche Kohl.
Ja.
Wofür?
Ja, klar, in bestimmter Weise habe ich auch was zu sagen. Aber ich kann viel sagen, wenn nicht andere mitmachen. Und wenn wir nicht bestimmte Dinge auch gemeinsam unternehmen.
Komport 192, raubhadopiert. Hallo und herzlich willkommen zum 192. Komport, den ich am heutigen... Den ich am heutigen Freitag, dem, was haben wir, 15.? Ja, 15. Januar 2010 aufgenommen habe. Bei arg kaltem, aber dafür nicht schneiendem Wetter. Und man ist ja heutzutage schon über Kleinigkeiten froh. Ja, So, das Intro sind zwei Teile. Der erste Teil kommt aus Neues aus der Anstalt Nummer 29. Und der zweite Teil ist unsere Frau, der Bundeskanzler. Ja, das hat die tatsächlich von sich gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das hergeklaut habe. Irgendwo habe ich das hergeklaut. Ist ja auch egal. Jedenfalls gibt es heute inhaltlich wieder das, was es eigentlich auch in den letzten Wochen immer wieder mal gab, nämlich reguläre zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space mit Mafia, beziehungsweise Mafia, Tech, Space, noch mehr Tech. Ja, jedenfalls, was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche mit den nackten Scannern. Ein paar Harzmeldungen und zum Schluss einer Enquete-Kommission. Klingt so toll. Kalik. Icefog Chili Greetings bei minus 1 oder minus 2 Grad, die sich wie minus 6 oder minus 9 anfühlen. Wind macht 15 bis inzwischen 26 km/h aus dem Southeast. Kurz, es ist unwarm. Aber ich hatte schon kältere Aufnahmetage. Ganz ehrlich. So. Und nachdem es auch jetzt nicht niederschlägt, habe ich beschlossen, dass iPhone weitermachen darf. So. Da bin ich wieder. So. Mit dem Blog hatte ich eigentlich zwischendurch mal für Teil 1 nominiert, aber nachdem ich da schon überzogen habe, ganz heftig. Die nackten Scanner. Die kommen bald. Gab es eine heiße Meldung, das Bundesinnenministerium bereitet für den Sommer erste Tests der umstrittenen Ganzkörperscanner an deutschen Großflughäfen vor. Das erklärte Staatssekretär Klaus-Dieter Fritsche laut einem Vorabbericht des Fokus. Zuvor sollen demnach aber noch Untersuchungen über mögliche Gesundheitsrisiken für Reisende durchgeführt werden. Der CSU-Politiker halte ferner eine Verbesserung der Scanner-Software für nötig. So sollten etwa Gürtelschnallen herausgerechnet werden, ohne dass dabei gefährliche Substanzen übersehen würden. Alles, was man rausrechnet, rechnet man raus. Wo ist denn der Threshold für ist gefährlich? Im Zweifelsfall kann man auch in einer normal aussehenden Gürtelschnalle noch irgendwo Sachen verstecken. Aber hey. Prinzipiell kann der Staatssekretär dem Fokus zufolge die Bedenken von Datenschützern und Teilen der Politik gegen Nacktscanner. Ja. Ganz toll. nicht nachvollziehen. Die aktuelle Generation der Geräte zum Durchleuchten der Passagiere bis auf die Haut wahre die Persönlichkeitsrechte vollständig. In der Regel werde nur ein OK-Zeichen gegeben, nicht einmal eine Körperaufnahme auf dem Display für die Kontrolleure dargestellt. Ja, da gibt es das eine schicke Foto irgendwo aus USA, wo ein Nacktscanner-Bekucker solitär auf seinem Bildschirm zeigt. Werde ein auffälliges Objekt erkannt, zeige der Bildschirm die dazugehörigen Körperstelle nur schematisch an. Ja, da gibt's ja den schicken Beweis, wie toll die Dinger sind. Also zumindest die passiven Scanner sind trivial überlistbar. Gab es Markus Lanz, der Physiker mit dem lustigen bayerischen Dialekt, der gezeigt hat, was er denn so alles dabei hat. Sagen wir mal so, er hatte genügend Dinge dabei, um ordentlich Bumm machen zu können. So ein bisschen Thermit, einen Zünder, ein Feuerzeug. Das haben sie alles nicht gesehen. Ja, er hat sich da nur hinstellen müssen. Ja, er hatte seine Jacke noch an. Ja, wie viel Speng ist dann auch rumgerudert, wie nichts Gutes. So frei nach dem Motto, dass das nicht alles findet, heißt ja nicht, dass man das nicht einführen kann. Ja, man kann auch einfach sagen, dass es nicht alles findet, heißt, dass man es gar nicht einführen braucht, weil es nämlich nicht hilft. Aber das ignorieren wir einfach, ne? Weil Terroristen werden ja bestimmt zu blöd sein, einen Zünder zum Beispiel unter der Zunge zu verstecken. Bei der Vorführung eines Gerätes des US-Herstellers L3 Kommunikations durch die Bundespolizei versteckte dem Bericht zufolge ein Proband PETN-Sprengstoff in seiner Unterhose, ähnlich wie ihn der potenzielle Flugzeugattentäter Umar Farouk Abdulmutallab an Bord eines Fliegers von Amsterdam nach Detroit geschmuggelt hatte. Der Scanner habe angeschlagen und ein gelbes Viereck an der entsprechenden Stelle abgebildet. Die herkömmlichen Metall- und Sprengstoffdetektoren würden Terrororganisationen dagegen austricksen, wie ein Geheimreporter des Bundeskriminellen Amtes BKA darlegt. Gerüchten zufolge soll übrigens Al-Qaida sich auch so einen Nacktscanner zugelegt haben. Na? Oder anders ausgedrückt. Man kann davon ausgehen, wenn die sich irgendwelche Technik kaufen können, dass sie mit der auch schon rumgespielt haben und dass die Verstecke, die sie sich aussuchen, dann genau gegen diese Scanner entsprechend geschützt sind. Hust. So seien bei der gefundenen PETN-Substanz die üblichen Markierungsstoffe, die militärische plastifizierbare Sprengstoffe eigentlich enthalten müssten, entfernt worden. Was dann die Frage aufbringt, haben sie da vielleicht Zeug, was, drücken wir es mal vorsichtig aus, Geheimdienst autorisiert wäre? Wenn ja, wäre die Frage, von welchem Geheimdienst wäre das denn autorisiert? Oder anders ausgedrückt, wie inside-jobbig ist es denn? Die EU ringt unterdessen nach einer gemeinsamen Linie, um einen Wildwuchs auf dem Markt für Nacktscanner zu verhindern. Das Beste wäre eine europäische Lösung, anstatt die einzelnen Staaten entscheiden zu lassen, meinte EU-Verkehrskommissar Antonio Tajani im Rahmen einer Expertenrunde am Donnerstag in Brüssel. Eine rasche Entscheidung sei aber nicht zu erwarten, da die neue EU-Kommission frühestens zum Monatsende antreten wird. Vor allem der belgische Verkehrsstaatssekretär Etienne Schupp, spricht man das denn aus, bezeichnete den Einsatz der Technik als überzogen. Der europäische Antiterror-Koordinator Gilles de Kerschuff, könnte ich keinen Namen haben, die ich aussprechen kann, das ist gemein, sprach sich gegen einen flächendeckenden Einsatz von Nacktscannern auf europäischen Flughäfen aus. Man sollte die Geräte nicht unbedingt systematisch für alle Passagiere auf allen Strecken einsetzen, sagte er der Financial Times Deutschland. Die Sicherheitsbehörden könnten bestimmte Flüge aussuchen und deren Passagiere scannen und vielleicht einen Teil der anderen Fluggäste. Der große Rest der Passagiere könne damit nach diesen Vorstellungen weiter kontrolliert werden wie bisher. Was da nichts anderes heißt, als dass da die bösen Terroristen einfach 10 Leute reinschicken. Wenn einer durchkommt, reicht ja völlig aus. Na, aber hey, und es gibt keine absolute Sicherheit, hat doch auch Wiefelspeng noch verkündet. Na, deswegen muss man die Leute halt ganz nackt ausziehen. Am besten ziehen wir sie komplett nackt aus und machen auch noch eine Körperhöhlenuntersuchung. Das ist zwar auch noch keine totale Sicherheit, weil die können sich ja irgendwas in den Enddarm geschoben haben, aber es ist immerhin dicht genug dran. Vor Risiken, die mit den Röntgenstrahlungen verbunden seien, warnte der italienische Gesundheitsminister Ferruccio Fazio. Diese könnten für schwangere Frauen, Kinder und für Vielflieger gefährlich sein, sagte der Politiker der italienischen Tageszeitung La Stampa. Übrigens auch für Leute, die aus anderen Gründen medizinisch begründet ab und zu mal geröntgenscannt werden müssen. Also die zu guter Letzt schon eine gewisse Grundbelastung mitbringen. Aber wie heißen, ich flieg nie wieder. Toll. Ich meine, okay, habe ich hier letzten paar Jahre auch nicht. Also von daher, ja. Die Strahlen hätte laut Experten das Potenzial, langfristig etwa Leukämie zu verursachen. Zuvor hatte der italienische Innenminister Roberto Maroni angekündigt, Nacktscanner spätestens vom Frühjahr an auf den Flughäfen von Rom, Venedig und Mailand testen zu wollen. Auch der EU-Abgeordnete Markus Ferber hält die Einführung der Technik zumindest für verfrüht. Es sei noch nicht sicher, dass die Scanner wirklich alle Forderungen nach einem Schutz der Persönlichkeitsrechte erfüllen, betonte der CSU-Politiker bei der Expertenrunde der EU-Kommission. Ein Mehr an Sicherheit sei nicht immer eine Frage der technischen Ausrüstung oder reinen Datensammlung. Nötig sei vielmehr ein umfassendes und vernetztes Sicherheitskonzept. Ferber stellte sich damit gegen seinen Fraktionskollegen Klaus-Heiner Lehne bei den Konservativen, der die rasche Einführung von Nacktscannern befürwortet und mit der Zustimmung des EU-Parlaments rechnet. Holland will die Technik derweil nicht nur rasch am Amsterdamer Flughafen verstärkt anwenden, sondern auch universell einsatzfähig machen. An einem Prototypen für einen tragbaren Scanner zum Durchdringen von Kleidungsstücken arbeitet die niederländische Polizei bereits. Laut holländischen Medienberichten soll für 500.000 Euro ein entsprechendes Entwicklungsprojekt vorangetrieben werden. Ein solches mobiles Gerät wäre dann auch bei Kontrollen fernab von Flughäfen leichter einsetzbar. Was es dann nämlich auch noch Schönes gibt. Komisch und. Das hatte ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich kann es einfach mal erwähnen. Taus hatte auch geschrieben, er hat sich mal an die Forschungsinstitute gewendet, ne, weil ja jetzt unsere großartigen Sicherheitspolitiker sich hinstellen und verkünden, ja, aber ab Mitte dieses Jahres haben wir die nächste Generation der Geräte und die ist ganz doll sicher. Nun ja, also offizielle Antwort ist wohl kurz zusammengefasst, naja, also Mitte des Jahres laufen die Forschungsprojekte für die Grundlagenforschung aus. Das heißt aber noch nicht, dass man auch nur ein einziges anwendbares Gerät daraus hätte. Was dann die Frage aufwirft, was das denn für sichere Geräte sein sollen, wenn doch nur die Grundlagenforschung zwecks beendet wird, aber noch nichts irgendwie an Geräten da existiert. Ja. Dann ganz so schnell soll es ja dann doch nicht gehen. Berlin, die umstrittenen Körperscanner kommen in Deutschland doch nicht so schnell wie erwartet. Frühestens ab Sommer sollen sie an deutschen Flughäfen getestet werden. Die neue Technologie werde gründlich und nicht voreilig erprobt, sagte Innenstaatssekretär Klaus-Dieter Fritsche der dpa. Bei den laufenden Labortests stünden die Sicherheit, der Gesundheitsschutz und die Persönlichkeitsrechte im Mittelpunkt. Auch Verkehrsminister Peter Ramsauer betonte, der Weg zu den Scannern sei noch weit und ungewiss. Das ist dann irgendwie die Frage bei mir aufwarf, ob jemandem aufgefallen ist, dass sie doch da extrem überall dran gehen. Sicherheit über alles. Und nun ja, dann gab es da noch am Dienstag via Fefe die Meldung, die Bilder würden ja nie gespeichert. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Well, turns out, doch werden sie, wenn man die Geräte nämlich in einen Testmodus pflanzt, dann speichern und übertragen die Bilder einfach mal nach überall hin. Na, stellt der geneigte Zugucker sich die Frage, kann man diesen Testmodus irgendworan erkennen am Gerät? Wahrscheinlich nicht. Was dann nichts anderes heißt, als die ganzen Versprecher von wegen, ja, aber die werden ja niemals gespeichert und niemals irgendwohin übertragen. Nö, klar. Werden sie wohl. Dann gibt's eine EU-Regelung. Heise, der designierte EU-Verkehrskommissar Siim Kallas hat sich für Vorgaben aus Brüssel beim Einsatz sogenannter Nacktscanner an Flughäfen in den Mitgliedstaaten ausgesprochen. Ich bin für eine einheitliche EU-Regelung von Körperscannern, erklärte der Liberale bei einer Anhörung vor dem EU-Parlament am heutigen Donnerstag. Weil nämlich jetzt gerade die Phase ist, wo die ganzen Kommissare alle mal erklären dürfen, was sie denn nun eigentlich vorhaben. Ne, so von wegen die Regierungen bestimmen, wer da kommissieren darf. Nicht nur. Ich meine, am Ende muss das EU-Parlament wahrscheinlich dann sich irgendwie lautstark gegen die Leute aussprechen, aber immerhin, die Pfeifen dürfen nochmal irgendwo auftreten. Spätestens bei Oettinger wird das mit den Übersetzungen allerdings ein bisschen schwierig, weil man auch erst den simultanen Übersetzer von Schwäbisch nach Deutsch. Ups. Also, zugleich bemängelte der Este, dass einige Länder in der EU die Geräte bereits ohne einen gemeinsamen Standard nutzten. Ein Allheilmittel für die Flugsicherheit stelle die Technik auch nach Verbesserungen nicht dar, räumte der Anwärter auf den Kommissionsposten ein. Eine hundertprozentige Sicherheit gäbe es nicht. Die Scanner könnten gegenüber den gegenwärtigen Kontrollverfahren aber einen Mehrwert an Sicherheit darstellen. Ja, oder auch nicht. Kallas kündigte weiter an, dass er im Fall der Bestätigung der vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder im Frühjahr einen neuen Vorschlag für EU-Regeln ausarbeiten werde. Einen ersten Anlauf im Jahr 2008 hatte die Kommission nach Widerstand aus dem EU-Parlament und von nationalen Volksvertretern zurückgenommen. Na, das war die Geschichte, wo dann auch Schäuble verkündet hat, so etwas werden wir nie einführen. Wie lange das nie gehalten hat? Naja, es hat immerhin länger gehalten als beim Zensurgesetz. Aber hey. Es müssten aber noch Fragen der Grundrechte, der Datensicherheit und der potenziellen Strahlengefahr geklärt werden, meinte Kallas. Zudem dürfe der Flughafen nicht das letzte Glied in der Sicherheitskette sein. Er sprach sich für die Entwicklung intelligenter Systeme aus, die im Vorfeld einen Informationsaustausch über mögliche Attentatspläne erlaubten. Nein, wieso? Ihr müsst doch nur die Geheimdienste fragen. Plant ihr Attentate? Nein? Okay. Brauchen wir auch keine Scanner. Zuvor hatte die designierte Justizkommissarin Viviane Reding größere Skepsis gegenüber einer Durchleuchtung von Passagieren bis auf die Haut durchblicken lassen. Unser Bedürfnis nach Sicherheit kann nicht jegliche Verletzung der Privatsphäre rechtfertigen, betonte die Konservative. Bei den Scannern müsse auf jeden Fall sichergestellt sein, dass die Intimsphäre der Reisenden nicht verletzt und die Bilder sofort vernichtet würden. Generell sei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel zu berücksichtigen. In einem Radiointerview legte die Luxemburgerin nach. Im Lissabon-Vertrag stehen die Bürgerrechte an erster Stelle. Ich werde dafür sorgen, dass diese auch eingehalten werden, gab sich Reding weiter kämpferisch. Es könne nicht sein, dass die Europäer sich jedes Mal von den Amerikanern oder von Terroristen unter Druck setzen lassen und dann so tun, als würden wir diese Bürgerrechte nicht besitzen. Sicherheit sei wichtig, aber nicht um jeden Preis. Die EU-Innenminister wollen Mitte nächster Woche auf einem informellen Ratstreffen im spanischen Toledo über die Scanner diskutieren. Oder anders ausgedrückt. I.M. de Misere wird den Dingern zustimmen. Ein zweites SWIFT-Abkommen darf es nicht geben. Ja, der... Hust. Fällt mir dazu spontan nur ein. An dem Treffen wird auch US-Heimatschutzministerin Janet Napolitano teilnehmen, kündigte Spaniens Verkehrsminister José Blanco im Namen der EU-Ratspräsidentschaft an. Der Gebrauch der Technik dürfte seiner Ansicht nach unumgänglich sein, um in Zukunft die Sicherheit auf den Flughäfen garantieren zu können, führte der Sozialist nach einem Treffen mit Napolitano in Washington aus. Vorige Woche hatte er von einem überhasteten Einsatz der Geräte und ihrem Wildwuchs in der EU gewarnt. Das hat lange gehalten. Der Vorsitzende der deutschen Innenministerkonferenz, Hamburgs Innenminister, der Innensenator Christoph Aalhaus hat unterdessen eine Versachlichung der Debatte gefordert. Es dürfe kein vorschnelles Urteil über die vorhandene Technik gefällt werden, stattdessen müsse geprüft werden, was die Geräte können. Der CDU-Politiker will dazu das Ergebnis einer Prüfung der aktuellen Scanner-Generation durch das Bundeskriminelle Amt, BKA, abwarten. Eine zur Mitzeichnung offenstehende an den Bundestag gerichtete Online-Petition will dagegen erreichen, dass sich die Abgeordneten zeitnah gegen einen Einsatz von Ganzkörperscannern an deutschen Flughäfen aussprechen. Sonst drohe ein tiefer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Flugreisenden und ein Angriff auf die Menschenwürde. Ja, das wird so ähnlich wie bei der Zensursula-Petition zu gar nichts führen, weil erst werden die Dinger beschlossen und dann wird irgendwann mal über die Petition beraten. Können wir leider nicht mehr zustimmen, weil wir haben dem Gesetz schon zugestimmt. So, dann hatte ich hier die Meldung, Merkel ist abgetaucht. Kritik von FDP und CDU-Politikern an Merkel. Berlin in den schwarz-gelben Regierungsreihen will keine Ruhe einkehren. Von der FDP und auch von einigen CDU-Landespolitikern kommt Kritik am Führungsstil von CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Andreas Pinkwart forderte Merkel auf, in der Union durchzugreifen, um Schwarz-Gelb als Zukunftsprojekt herauszustellen. Einige CDU-Landespolitiker werfen Merkel vor, sie kümmere sich wenig um die Stammwähler der CDU. Merkel reagierte bislang nicht auf die Kritik. Oder wie Zensursula da sagen würde, und weil die Rechte auf Tauchstation gegangen ist. Ja, gut, das hat sich ja schon erledigt. Das Merkel hat jetzt gesagt, sie will aber eine Steuersenkung. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. So, dann gibt es Harzänderungen auf einen Schlag. Mal, komischerweise. Frankfurter Rundschau, Berlin. Der Vorstoß des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers, CDU, für eine Revision der Hartz-IV-Arbeitsmarktreform findet zunehmend Unterstützung. Rüttgers, ja. Nee, der Arbeitgeber-Dudel. Dudeldadel, bladiblub. Dem glaube ich aber auch nicht weiter, als ich ihn werfen kann. Und er ist besonders unflugfähig. Aber ja, nun ja, also er war krampft, zu gut Deutsch. Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen, CDU, zeigte sich offen für Verbesserungen. Wir brauchen keine Totalveränderung. Ich möchte in meiner Amtszeit aber verbessern, was bei Hartz IV zu hastig umgesetzt wurde, wo Menschen durchs Netz gefallen sind, sagte von der Leyen der Blöd-Zeitung. Rüttgers habe recht mit seinen Beispielen. Der Ministerpräsident hatte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt, er sehe Korrekturbedarf bei einer Reihe von Punkten. Einige davon sind aber bereits Beschlusslage der Koalition, etwa verbesserte Hinzuverdienstmöglichkeiten. Die Anhebung des Schonvermögens auf 750 Euro pro Lebensjahr ist ebenfalls bereits beschlossen. Und bei den Regelungen für Kinder und Alleinerziehende, die Rüttgers ebenfalls verbessern will, muss die Regierung ohnehin aktiv werden, denn im Frühjahr wird ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts dazu erwartet. Auch die SPD ist offen für Veränderungen. Parteichef Sigmar Gabriel sagte dem Spiegel, die SPD wolle deutlich machen, dass wir bei schwierigen Themen wie Rente Mitte 67 und Arbeitsmarktreformen auch zu Korrekturen bereit sind. Komisch, während ihr noch an der Regierung wart, wart ihr das nicht. Schon komisch, sehr glaubwürdig, diese Partei. Noch vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen Anfang Mai werde sich die SPD-Spitze dazu positionieren. Der Parteilinke Ottmar Schreiner gab ebenfalls im Spiegel zu Protokoll, ich glaube, dass die Korrektur von Fehlentwicklungen in diesem Jahr abgeschlossen sein muss. Je klarer, desto besser. Der hessische SPD-Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel will der Parteiführung laut der Süddeutschen Zeitung ein Diskussionspapier zu Hartz IV vorlegen. Danach sollen Empfänger von Arbeitslosengeld II künftig mehr Geld erhalten. Die Summe soll sich ähnlich wie vor den Hartz IV Reform nach der Zahl der eingezahlten Monatsbeiträge richten. Der Linkspartei geht das alles nicht weit genug. Hartz IV sei eine Armuts- und Niedriglohnmaschine und müsse komplett überprüft werden, sagt Vizefraktionschef Klaus Ernst. Ja. Oder anders ausgedrückt, die Wahlkrampfen alle einfach mal der Reihe nach. Putzig. Putzig, putzig. Dann gibt es da noch eine Hartz-Tistik. Die Bundesagentur für Arbeit kämpft nämlich mit Hartz-IV-Korrekturen. Jeder dritte der angefochtenen Bescheide musste 2009 nachbearbeitet werden. Als Grund für die Misere nennt die Behörde schlecht ausgebildetes Personal in den Behörden und überhastete Mitarbeiter. Frank-Jürgen Weise hatte eine Vision, bla bla. Also im Wesentlichen sind da so bummelig 280.000 Bescheide nochmal nachbearbeitet worden, korrigiert worden. Und das ist ein Drittel derjenigen Bescheide, wo die Leute Beschwerde gegen eingelegt haben. Was ich da allerdings irgendwie noch total vermisse, ist, wie viele Bescheide sind da noch von Gerichten kassiert worden? Und denn auch da gibt es ja eine nicht unwesentliche Erfolgsquote, dass irgendwie mehr als die Hälfte der Gerichtsverfahren für den Hartz-IV-Empfänger ausgegangen sind. Ja. Putzigerweise gab es da erst irgendwie die Meldung, ein Drittel der angefochtenen Bescheide, was nicht ganz dasselbe ist. Na, aber wie gesagt, ich vermisse die Statistik, wie viele Bescheide noch von Gerichten kassiert wurden. Weil erst dann hat man die absolute Zahl der falschen Bescheide. Und dann kann man erstmal anfangen, da irgendwie Verhältnisse zu bilden. Alles andere ist einfach nur mal heiße Luft. Dann plant die britische Regierung, 270.000 armen Familien des Landes kostenlose Notebooks und jeweils einen Breitband-Internetzugang zukommen zu lassen. Das Programm wäre nämlich ein Teil der Bestrebungen, die digitale und Bildungskluft zwischen armen und reichen Menschen zu schließen, heißt es auf der Webseite des britischen Premierministers Gordon Brown, schreibt zumindest der Heise Ticker. Außerdem sollen die Eltern dieser Familien die Fortschritte ihrer Kinder nachvollziehen können, indem sie online Zugriff auf Schulberichte bekommen. Weitere Details zu den Plänen will Brown, bla bla, in einem Livestream, bla bla, bekannt geben, bla bla. Die Kosten für die Investitionen in das Programm belaufen sich nach Angabe der britischen Zeitung The Guardian auf 300 Millionen Pfund, was übrigens weniger ist, als der Digital Economy Bill kosten wird, aber hey, weil der war ja irgendwie 500 Millionen Pfund, wenn mich nicht alles täuscht. Die britische Regierung hat das Versprechen ausgegeben, dass bald alle Eltern in die Lage versetzt werden sollen, Berichte über das Verhalten und die Leistungen ihrer Kinder online abrufen zu können. Noch in diesem Jahr sollen das alle Sekundarschulen gewährleisten und ab dem Jahr 2012 auch alle Grundschulen. Was sich mir dann spontan als Frage aufdrängte, nachdem ich ja eben den Digital Economy Bill schon mal erwähnt habe, wie sieht denn das aus? Ne, 3 Strikes und dann bist du wieder offline? Und dann kriegst du aber auch nie wieder, weil ne, du hattest einmal online und kannst du vergessen, wenn du dir das nicht leisten kannst, dann bist du halt offline. Na, also so ein bisschen irgendwie, die britische Regierung sollte sich mal drauf einigen, ob sie jetzt die Leute nun irgendwie online haben will oder ob sie die Leute zwingend offline haben will. Das sehe ich hier zumindest noch nicht irgendwie eindeutig geklärt. So, dann haben Bund und Länder sich mit dem Pharmahersteller GlaxoSmithKline auf eine konkrete Reduzierung des Schweinegrippeimpfstoffs geeinigt. Den Ländern müssten statt der ursprünglich bestellten 50 Millionen Impfdosen nur noch 34 Millionen abnehmen und können so 133 Millionen Euro sparen, berichtet die Blödzeitung. Ein Sprecher des federführenden niedersächsischen Gesundheitsministeriums wollte die Angaben bisher nicht bestätigen, allerdings will das Ressort morgen ausführlich dazu Stellung nehmen. Gab es eine Meldung am Montag, wo ich sie mir auch aufgeschrieben habe. Kommt so ungefähr hin. Merkel ist dann übrigens kritikresistent, weil Kanzlerin Angela Merkel lässt den Richtungsstreit in ihrer CDU und das Ringen der Koalition um Wahlversprechen zu Steuersenkungen weiter von sich abperlen. Ich freue mich auf die gemeinsame Klausurtagung des CDU-Bundesvorstandes am Donnerstag und Freitag, sagte sie in Berlin. Sie schaltete sich auch nicht in die Auseinandersetzung von CDU, CSU und FDP um den realistischen Umfang von Steuerentlastungen ein. Galt am Dienstag. Hat sich inzwischen auch überlebt, die Meldung. Dann, was sich nicht überlebt hat, unser toller neuer Gesundheitsrösler, der hat als Chef seiner Grundsatzabteilung einen Spitzenmanager des Verbandes der privaten Krankenversicherung deklariert. Und zwar ein gewisser Christian Weber, 53, soll das übernehmen. Der war bisher halt irgendwie für PKV ein Lobbyist. Und jetzt ist er halt nicht mehr Lobbyist, weil er muss nicht mehr in der Lobby rumsitzen, sondern er sitzt direkt gleich auf dem Posten. Super. Putzigerweise regen sich darüber auch die SPD auf, die auf demselben Posten einen AOK-Manager sitzen hatte. Also so richtig unabhängig war der auch nicht. Ich meine, okay, der war dann eher von den Gesetzlichen. Ja, supi. Jetzt haben wir da also einen privaten PKV-Fuzzi sitzen. Fällt mir dazu nur ein, was soll denn der Quatsch? Aber hey. Na, und auch Lauterbach blubbert dann da rum. Lauterbach, der ja selber auch Lobbyist war, bevor er dann irgendwie ein offizielles Amt bekommen hat. Aber hey, gab's am Mittwoch die Meldung. So, da muss ich mal gucken, wie viel haben wir denn hier noch? Ach, so viel haben wir ja gar nicht mehr. Das heißt, ich überziehe nicht ganz so dolle. Überwachungs-Outsourcing gab es in Moskau. Zu den Lieblingsprojekten von Moskaus Bürgermeister Juri Luschkow gehört die totale Videoüberwachung der Stadt. 80.000 Kameras seien auf Straßen und in Hauseingängen installiert, meldete der Rathauschef vor einem Jahr. 500 Millionen Rubel, so wummelig 12 Millionen Euro, stellte die Stadt für das Projekt bereit. Das Auge des Gesetzes ist überall. Was es sieht, ist nämlich eine ganz andere Frage. Weil nämlich bekannt wurde, dass die Polizei auf ihren Bildschirmen monatelang gar nicht aktuelle Aufnahmen sah, sondern gespeicherte, vom Mai 2009. Immer wieder dieselben, jedenfalls galt das für Nordmoskau. Die Firma, die nämlich dort für gutes russisches Steuergeld Kameras betrieb, hatte schlauerweise auf deren kostspieligen Unterhalt verzichtet. Stattdessen überspielte sie einfach alte Bilder. Das war billiger und erhöhte somit den Profit. Warum das Ganze erst jetzt aufflog, ist dann allerdings ein Rätsel. Wahrscheinlich hat keiner jemals hingeguckt. Immerhin liegt seit Monaten Schnee, das hätte dem einen oder anderen Überwacher doch mal auffallen können. Ja, also in Moskau, da sind halt die Überwachungskameras outgesourced, weil Outsourcing ist toll. Und die eine Firma, an die der Quatsch halt ausgesourced wurde, hat halt nicht die Kameras gewartet, sondern sich das Geld woanders hingepackt und dafür dann irgendwie die Aufzeichnungen von Mai 2009 immer wieder gebracht. Ob sie jeden Tag dieselben Aufzeichnungen gebracht haben, steht da allerdings irgendwie nicht. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Plus die spannende Frage, wurden denn auch Verbrechen aus dem Mai 2009 die ganze Zeit immer wieder gesehen und wurde auch mal irgendwas aufgeklärt davon? Und warum zum Kuckuck fällt eigentlich niemandem auf, dass draußen Schnee liegt, aber auf den Bildern nicht? Oder lag auf den Bildern auch Schnee? Ich meine, ich kenne mich in Moskau nicht so aus. Ja, ja. Ich finde das putzig. Ja, also Outsourcing ist immer gut und Outsourcing bringt ganz doll viele gute Sachen. Ja, merkt man ja. Ja, habe ich mir gestern nämlich aufgeschrieben. So, auch gestern habe ich mir aufgeschrieben, eine Meldung aus Boston. Da gab es bei Boing Boing die Meldung, dass in Boston ein Anwalt verhaftet wurde, weil der es gewagt hatte. Als er draußen rumgelaufen ist, hat er gesehen, dass sich irgendwie eine Anzahl Polizisten auf einen Menschen draufgeschmissen hat und dem recht gewaltsam irgendwas aus dem Mund entfernt hatte. Mutmaßlich war das irgendwie ein Drogenkurier und die wollten halt an die Drogen rankommen, um sie für sich selber zu benutzen. Und jedenfalls hat er dann sein Videohandy, sein videofähiges Handy rausgeholt und hat das gefilmt. Kurz danach hatte er dann Handschellen um und wurde gefragt, ob denn seine Videokamera auch Audio aufnehmen könnte. Ja, konnte sie, die Kamera war weg und er erstmal im Knast. So, weil Begründung ist, naja, illegal wiretapping. Also illegales Abhören. Piep, piep, ist 12 Uhr. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, wenn man jetzt also Polizisten bei illegalen Handlungen filmt, dann ist das in Boston illegal wiretapping. Warum? Würde der Herr Tatsch auch mal sprechen? Also. Na, ich meine, Polizisten, die Illegales tun, dabei zu filmen, ist also Wiretapping. Mhm. Interessant. Na, ich meine, da können wir jetzt dann irgendwie wieder den klassischen christliche Zensurunion-Spruch rausholen, von wegen, aber wer nichts zu verbergen hat, Punkt, Punkt, Punkt. Der ist allerdings Bullshit und deswegen hole ich den nicht raus. Aber die Frage wirft das doch schon auf, was zum Kuckuck soll das? In Großbritannien darf man also nicht Polizisten filmen. Ich meine, darf man hier ja auch nicht. Kommen dann die Cops und sind der Meinung, nein, auf gar keinen Fall, geben Sie mir Ihre Speicherkarte. Mhm. Ja. Na, wie die Freiheit statt Angst-Videos, wo sie ja auch rumgerudert sind. Und drücken wir es mal vorsichtig aus. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Polizist seine eidesstattlichen Aussagen vielleicht nochmal ändern sollte. Mhm. So, dann gibt es eine Afghanistan-Entschädigung. Die Hinterbliebenen und Verletzten des von einem deutschen Oberst veranlassten Luftangriffs von Kunduz werden nämlich nicht individuell mit Geld entschädigt, sondern sollen Sachhilfe für die kommenden Wintermonate bekommen. Wieso eigentlich kommende Wintermonate? Ja. Außerdem sollen ausgewählte Projekte langfristig unterstützt werden. Darauf hat sich der Bremer Anwalt Karim Popal nach eigenen Angaben mit dem Bundesverteidigungsministerium grundsätzlich geeinigt. Schreibt zumindest die Frankfurter Rundschau gestern. Welche Projekte das sein werden, stehe noch nicht fest, sagte der deutsch-afghanische Anwalt am Donnerstag in Bremen. Besonders hilfsbedürftig seien Witwen- und Waisenkinder. Als Hilfe für sie sei zum Beispiel ein Waisenheim denkbar, außerdem eine Genossenschaft für Viehzucht und Milchprodukte, ein Projekt zur Landbeschaffung für mittellose Bauern und eine Teppichknüpferei. Die Kosten ließen sich noch nicht beziffern, sagte Popal. Er sei sich aber mit seinen 79 Mandanten und den Verantwortlichen vor Ort einig, dass solche Projekte besser seien als Geldzahlungen. Das Verteidigungsministerium hatte schon zuvor bestätigt, dass es Winterhilfe geben werde. Popal ist umstritten. Anwaltskollegen und der Medien hatten ihm vorgeworfen, überzogene Opferzahlen genannt zu haben. Auch an seiner Legitimation durch Opfer waren Zweifel geäußert worden. Dem trat A. am Donnerstag entgegen. Er habe die Vollmachten der Mandanten nicht erkauft. Versicherte der 53-Jährige, er habe auch nicht um die Anzahl der Getöteten geschachert. Sein Honorar hänge ohnehin nicht von dieser Zahl ab. Ja, also im Wesentlichen ist also Ergebnis der ganzen Veranstaltung, es gibt jetzt nicht Geld für die Hinterbliebenen der Opfer, sondern es gibt Geld für irgendwelche Projekte, wo mit ein bisschen Glück die Hinterbliebenen der Opfer auch was von haben. Wenn sie Pech haben, haben sie da nichts von. Ja, dann fröhliche Weihnachten. Fällt mir dazu spontan nur ein. So, und dann sind wir nämlich auch schon bei der letzten Meldung, die ich allerdings dann Freestyle mache. Da steht im Outline nämlich relativ wenig. Gestern, beziehungsweise erstmalig aufgeschlagen, vorgestern bei Netzpolitik, die Bundesregierung, also die christlich zensierende Union vor allem, will eine Enquete-Kommission über irgendwie Internet. Na, so. Und gestern gab es dann also auch die offizielle Presseverlautbarung. Man will also eine Enquete-Kommission eintüten, wo sich irgendwelche Abgeordneten und irgendwelche Sachverständigen dann monatelang, also so irgendwie 2 Jahre soll das Ding insgesamt laufen, über irgendwelche Internetthemen unterhalten dürfen. Und offizieller Titel ist, der Staat muss Rahmenbedingungen schaffen, um die Freiheit des Internet zu gewährleisten. So, klingt ja erstmal ganz nett, bis mir dann irgendwann eingefallen ist, dass es da nochmal irgendwo den Spruch von das Internet darf kein urheberrechtsfreier Raum sein gab. Gerüchten zufolge steht ja auch im Koalitionsvertrag, da konnte ich nur gestern bei Google irgendwie den Koalitionsvertrag nicht finden. Aber ja, also jedenfalls diesen Spruch gibt es ja dann auch und wenn man sich das dann mal zusammen anguckt, stellt man fest, dass die sich irgendwie widersprechen. Ja, auf der einen Seite irgendwas von urheberrechtsfreier Raum zu faseln und auf der anderen Seite von Rahmenbedingungen, um die Freiheit des Internet zu gewährleisten. Ja, das ist also schon mal erstmal irgendwie ein Widerspruch, so auf den ersten Blick. Ja, vor allem, wenn man dann so irgendwie so Kacke wie den Three-Strikes-Müll rausholt oder Zensursula. Und wer sich dann auch ganz kritisch dazu äußert, Taus himself. Weil der darauf hinweist, dass das Wissen über, was müsste man tun, damit das Internet ein freier Raum bleiben könne oder überhaupt irgendwie frei sein könnte, das Wissen, das existiert im Bundestag schon seit Jahrzehnten. Nur dummerweise nutzt das niemand. Na, also es gibt da irgendwie vom Büro für Technik Folgenabschätzung, gibt es irgendwelche Berichte und ja, die werden einfach mal alle ignoriert. Und außerdem darf sich wohl die Enquete-Kommission gar nicht um laufende Gesetzgebungsverfahren kümmern, also nicht um irgendwie was, was gerade aktuell ist, was dann wiederum heißt, dass also auch das Zensursela-Gesetz eben gerade nicht mehr im Fokus steht, dass sie sich damit nicht befassen dürfen, was ja dann irgendwie totaler Bullshit ist. Das Zensursela-Gesetz, also ich meine, hallo, eine Zensurinfrastruktur einzuführen hat ja nun mal irgendwie Auswirkungen auf die Freiheit des Internets, beziehungsweise die Freiheit der Bürger, die das Internet benutzen wollen. Na, von daher wäre das also schon eine gute Idee, wenn man sich auch damit mal befassen dürfte, aber ganz offensichtlich darf diese Kommission das nicht. Und damit hält er das Ganze dann für reine Beschäftigungstherapie, beziehungsweise Beschäftigungstherapie ist meine Interpretation von dem, was er da geschrieben hat. Na, aber im Wesentlichen ist das halt Beschäftigungstherapie. Ist dann irgendwie die Frage aufwirft, gibt es irgendwie eine größere Anzahl Leute, die Beschäftigungstherapie benötigt? Ich meine, Gerüchten zufolge zahlen Krankenversicherungen für sowas. Dachte ich. Oder tun sie das nicht? Na, also, da will sich jetzt also die Regierung mal mit dem Internet befassen. Was ja interessanterweise dann heißt, sie geben also zu, sie haben keine Ahnung vom Internet, wenn sie sich dann erstmal ein paar Experten kommen lassen, um sich das Internet erklären zu lassen. Na, also. Ja, super. Auf der anderen Seite gibt es ja irgendwie die Geschichte mit der Kuh. Politiker, die sich zu Internetthemen äußern, gibt es zuhauf. Auch wenn sie ja nun ganz offensichtlich Experten brauchen, die ihnen erstmal erklären, was denn eigentlich ein Browser ist. Oder was das Internet überhaupt ist und wozu das eigentlich alles gut ist. Na, also, ich meine, bisher haben die sich nicht von Unwissenheit daran hindern lassen, irgendwelche Aussagen zu tätigen. Sondern sie haben halt Aussagen getätigt. Punkt. Egal wie unbegründet die waren. Na, also mir ist noch nicht so ganz klar, was das eigentlich wird, wenn es fertig ist. Aber hey, schlimmstenfalls wird es eine Beschäftigungstherapie. Ich hoffe doch, dass dann da auch die richtigen Politiker sitzen, weil es gibt da so ein paar Politiker, die Beschäftigungstherapie wahrscheinlich schon ganz gut gebrauchen könnten. Na, aber wenn sie dann wieder die üblichen Verdächtigen da hinsetzen, dann fällt mir dazu auch nichts weiter ein. Außer was soll der Scheiß. Na, aber ja. So. Und dann überziehe ich dieses Mal nicht ganz so viel wie letztes Mal. Werf einen entspannten Blick in die Musikecke. In der Musikecke versteckt sich immer noch All Meadow, der den Rob Costello remixt. Mit dem 7. Titel aus dem Album Switch On. Der 7. Titel aus dem Album Switch On trägt den Namen Planet You. Ist 5,36 lang. Zu finden bei Magnatune. Und danach gibt es einen Ausschnitt aus dem Heute-Journal vom 15. Dezember, wo der Klaus Kleber sich mal zu dem ganzen Aufgebausche äußert. Was er allerdings nicht beantwortet, ist die Frage, ob denn überhaupt irgendjemand sagen würde, die Heute-Leute würden die Meldungen aufbauschen. Ich behaupte das nicht. Ich behaupte, das wird von Agenturen und von überhaupt die Medien insgesamt aufgebauscht. Was dann die Frage aufwirft, warum eigentlich? Na, Schweinegrippe, Panik, Terrorpanik und was nicht alles noch an Panik. Naja, aufgebauscht wird der ganze Quatsch, weil man damit irgendwie offensichtlich doch irgendwo Umsatz machen kann. Also irgendwer macht damit Umsatz, weil warum sonst wird das so aufgebauscht? Na gut, bei der Schweinegrippe, Panik, GlaxoSmithKline fällt mir dazu spontan ein. Aber ja, so. Und danach kam dann noch irgendwie ein Beitrag zum Waldsterben, den ich allerdings nicht so unheimlich spannend fand. Aber ja, so, und dann habe ich es hier auch mal wieder. Sag dann einfach mal wieder Schnee. Hält mir so gerade spontan ein. Knirsch, knirsch, Schnee. Ja, so, dann sage ich einfach mal Danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich auf die Ohren zu bekommen. Oder von mir aus auch in die Ohren, aber das tut weh. Habe ich gehört. Ich bin, glaube ich, da nämlich doch ein bisschen zu groß für so ein durchschnittliches Ohr. Ich sage dann jedenfalls erstmal Danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier vernehmen zu können. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Und jetzt noch viel Spaß mit Planet You von All Meadow und dem Klimabausch. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Ja, die Berichterstattung über diesen Klimagipfel. Darüber wollte ich mal in Ruhe von hier aus zwischendurch reden. Manche Zuschauer trauen uns da offenbar Schlechtes zu. Sie denken, wir seien an Panikmache interessiert und bauschten wieder besseres Wissen Themen wie Schweinegrippe oder Ozonloch oder eben zurzeit den Klimawandel auf. Vielleicht, weil es der Quote hilft. Also erstens, der Quote hilft es nicht. Unsere Medienforscher messen fast sekundengenau, wo Menschen zuschalten und wo ab. Und deshalb wissen wir, dass man mit solchen Themen sicher keine Zuschauer einfängt. Uns geht's wirklich um die Sache. Und wenn an unserem Redaktionstisch die Themen der nächsten Sendung diskutiert werden, dann spielen Glaubwürdigkeit oder besser noch die Angst, sie zu verlieren, eine riesengroße Rolle. Wir wollen uns in keinem Fall in eine Kampagne einspannen lassen. Bei der Debatte über Sinn und Unsinn des sogenannten Klimagipfels jetzt in Kopenhagen kam einer mit dem Stichwort Waldsterben. Das war doch auch mal ein Riesenthema, Anfang der 80er Jahre. Vielleicht war das ja auch eine aufgebauschte Öko-Geschichte. Der Wald steht schließlich noch, wie jeder sehen kann.